Fabulari. Ein Wissenschaftspodcast zu Literatur und Film in der Romagna.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fabulari. Meine Gästin ist heute Anna Gattara, die an der Romanistik Wien Französisch und Geographie studiert hat auf Lehramt und gerade ihre Masterarbeit fertiggestellt hat und das Studium abgeschlossen hat. Hallo Anna und ganz herzlichen Glückwunsch dazu erstmal.
Ja, hallo und vielen Dank. Es freut mich sehr, dass ich heute zum Podcast eingeladen wurde.
Wir möchten uns näher unterhalten über die Masterarbeit, die den Titel Éléments discriminatoires provenant de la colonisation de la littérature de jeunesse du 19e siècle, Analyse des romans perlettes et les Robinson de la Guyane, trägt. Worum geht's denn da, Anna?
In meiner Masterarbeit habe ich zwei Romane aus dem späten 19. Jahrhundert analysiert, und zwar hinsichtlich kolonialistische Haltungen oder diskriminierende Elemente. Und spannend war eben, dass dieses Thema des Kolonialismus einfach heute nach wie vor sehr relevant ist.
Ah, die Kolonisierung, also hat nach wie vor eine Relevanz heute?
Genau, spannend war eben bei diesem Thema, dass die Kolonialisierung nach wie vor große Aktualität hat. Und das sieht man zum Beispiel an einem sehr prägnanten Beispiel aus dem Jahr 2025, in dem Emmanuel Macron im Jänner auf einer Konferenz der Diplomaten geäußert hat, ils ont oublié de dire merci. Sie haben vergessen, Danke zu sagen. Und dies meinte er im Hinblick auf einige afrikanische Länder, nämlich ehemalige Kolonien, weil zu Jahreswechsel hatte der Senegal und auch die Elfenbeinküste angekündigt und Frankreich aufgefordert, die militärischen Stützpunkte zu schließen und die Länder zu verlassen. In einem weiteren Satz hat er dann hinzugefügt, dass die afrikanischen Länder bis heute nicht souverän wären, wenn sich Frankreich nicht für sie eingesetzt hätte. Also diese Thematik verdeutlicht den durchgehenden Machteinfluss Frankreichs seit der aktiven Kolonialisierung und dass einfach die Auswirkungen der Kolonialzeit bis heute erkennbar sind.
Und insofern ist es umso wichtiger, dass man diese Strukturen des kolonialistischen Diskurses bewusst macht. Und das haben Sie in Ihrer Arbeit getan für zwei Romane aus dem 19. Jahrhundert.
Das genau, ja.
Waren ja jetzt zwei Kinderbücher. Ne? Möchten Sie zu den Büchern selbst ein bisschen genauer was sagen?
Ja, gerne. Also es handelt sich einerseits um Perlette von Jean Cassin und andererseits von Les Robinson de la Guyane von Louis Bousnard. In Perlette handelt es sich um ein junges bürgerliches Mädchen auf La Réunion. Sie wird zu Beginn des Romans Vollwaisin und der letzte Wunsch des Vaters war es, dass sie nach Marseille zu ihrer Tante geschickt wird, und da macht sie sich dann mit ihrer Amme auf den langen Weg und kommt in Marseille an und ist dort aber vor große Herausforderungen gestellt und muss mit einem großen Identitätskonflikt umgehen. In Les Robinson de la Guyane von Louis Bousnard geht es um Robin, den Protagonisten, der in Guyana, in Französisch-Guyana, in einer Strafanstalt sitzt. Ihm gelingt allerdings dann die Flucht in die weiten Tiefen des Urwalds, wo er um sein Überleben kämpft. Schließlich gelingt es auch seiner Frau und den vier Kindern, also den vier Söhnen, die in Frankreich geblieben sind, ihn zu finden. Und so ist die Familie vereint und kann sich ein neues Leben im Urwald aufbauen. Und sie gründen eine kleine Kolonie, in der Kolonie sozusagen, die sie France Equinoxiale nennen.
Ja, danke. Wir haben ja heute beschlossen, dass wir uns mehr auf die Robinson de la Guyane fokussieren, weil es schon eine Podcast-Folge gibt zu Perlette, die ich auch gern verlinken werde. Und jetzt würde mich interessieren, was haben Sie denn alles rausgefunden? Oder wie sind Sie diese Analyse des kolonialen Diskurses angegangen?
Meine Arbeit habe ich nach einer narratologischen Analyse nach Gérard Genette strukturiert unter Bezugnahme postkolonialer Theorie. Und die Forschungsfrage war eben, welche kolonialistischen Haltungen und diskriminierenden Elemente gehen aus den Texten hervor. Dafür habe ich dann drei Kategorien gebildet, die sich aus dem Lesen definiert haben. Einerseits ein soziales Niveau, auf dem Machtverhältnisse, die Beziehung zwischen Macht und Wissen und soziale Hierarchien eine Rolle spielen. Ein zweites ethnologisches Niveau, auf dem die explizite Darstellung der anderen und eine klare Gegenüberstellung von Schwarze und Weiße immer thematisiert wird, und ein drittes geografisches Niveau, auf dem die Gegensätze zwischen Europa und der Kolonie, zwischen Zivilisation und wilde Natur und gewisse Wissensverhältnisse eine Rolle spielen.
Vielleicht schauen wir uns diese drei Kategorien mal ein bisschen genauer an. Möchten Sie zur ersten was sagen?
Genau, auf dem sozialen Niveau spielen klare Machtstrukturen eine wesentliche Rolle. Dies äußert sich vor allem zu Beginn in der Strafanstalt, wo sich Robin befindet. Und hier gibt es auch immer wieder Vergleiche mit Tieren. Also die Insassen werden mit Tieren verglichen. Dann spielen soziale Hierarchien eine große Rolle. Hier kommen auch sklavenähnliche Verhältnisse aus den Texten hervor. Es gibt einige Einheimische, die den Robinsons zum Beispiel sehr wohlgesinnt sind und sie helfen ihnen im Überlebenskampf im Urwald. Und die Robinsons äußern auch eine gewisse Dankbarkeit. Aber auch wenn sie nicht in der expliziten Sklavenrolle sich befinden, merkt man doch, dass sie von der Vergangenheit geprägt sind. Und demgegenüber sind gewisse andere Einheimische den Robinsons weniger wohlgesinnt, sodass es auch immer wieder zu Kämpfe und Auseinandersetzungen im Urwald kommt.
So dass man also praktisch merkt, die können auch gefährlich sein und da so eine Art Othering stattfindet.
Genau, und es wird dieser gefährliche, zusätzlich zu diesem gefährlichen Handlungsort, dem Urwald, kommt einfach die Gefahr auch hervor, die um jede Ecke lauern kann.
Ja, wie schaut es denn auf diesem ethnologischen Niveau aus?
Auf dem ethnologischen Niveau, da sind beide Romane sehr stark von dem Prozess der Rassifizierung geprägt. Also es ist eine ständige Hervorhebung zwischen der schwarzen Bevölkerung und den Weißen, und die andere Hautfarbe wird immer sehr plakativ unterstrichen. Und dies suggeriert eben so ein unausgesprochenes weißes Wir der Europäer, das als natürlich und als normal angesehen wird und vermittelt eine stark unterschwellige diskriminierende Wirkung. Und die Andersartigkeit, die eben mit der Kolonie assoziiert wird, kommt im Text auch durch die Sprache hervor. Und zwar findet sich im Text das Kreolische von Guyana direkt im Text. Allerdings finden wir dann im Anschluss in Klammern die französische Übersetzung. Also es kommt auch hier die Überlegenheit Europas zur Geltung, dass dem Französischen eine höhere Wertigkeit vermittelt wird und das so die Norm darstellt, um eben auch den Leser zu bilden und damit der Leser nicht in Unwissenheit bleibt.
Also so dieses Dominante oder die Perspektive, aus der das Ganze angeblickt wird, ist die französische Perspektive. Und es kommen dann gewissermaßen so exotisierend oder illustrierend diese kreolischen Elemente hinein.
Genau, ja.
Okay, und dann schauen wir uns mal genauer noch die geografische Dimension an.
Auf dem geografischen Niveau spielt bei den Robinson de la Guyane ganz klar diese räumliche Dimension eine Rolle. Wir befinden uns in einem sehr wilden Handlungsort in der Kolonie. Es ist sehr abenteuerlich und der Urwald wird sehr detailliert beschrieben, exotisch beschrieben. Es wird auch immer wieder die Diversität und der Reichtum der Kolonie unterstrichen. Und dennoch immer im Gegensatz zu Europa. Also hier ist Europa der Referenzpunkt, von dem die Robinsons eben blicken. Und die Kolonie wird immer stark exotisiert. Zum Beispiel auch im Hinblick auf den Reichtum der Natur wird immer gesagt, auch was es in Europa zum Beispiel nicht gibt. Also hier gibt es auch eine Textstelle.
Ja, die schauen wir uns gern genauer an.
Savez-vous bien, patron, que je n'ai jamais rien goûté de pareil, du lait d'arbre? On n'a pas idée de ça à Paris, où l'on fabrique du lait avec de la cervelle, de l'amidon, de blanc, de mordon et de l'eau. Pas toujours très propre.
Was haben Sie aus diesem Ausschnitt denn rauslesen können über die geografischen Verhältnisse?
Ja, man sieht, dass immer verglichen wird, was sie in Paris gewohnt waren und was es jetzt in der Kolonie eben einerseits nicht gibt oder aber auch, was es eben an Reichtum gibt. Und da stehen sie immer wieder vor so gewissen Wow-Effekten, welche Bäume es zum Beispiel dort gibt, wie eben diesen Arbre à lait, also den Milchbaum, wo sie eben eine Art Milch gewinnen können und somit einfach die Nahrungsgrundlage ganz vom Urwald einfach schöpfen können. Und da sind sie natürlich sehr, sehr dankbar und aber auch immer wieder verwundert, was der Urwald nicht alles für Möglichkeiten bietet. Und diese Möglichkeiten, um eben auch die Ressourcen auszuschöpfen, studieren sie ganz stark auch die Botanik. Und hier kommen wir auch zu diesem Aspekt der Wissensverhältnisse, dass ein gewisses Wissen eben auch von Europa ausgeht, sich die Natur zu eigen zu machen.
So die bewundernde Haltung in Kombination mit so einem Nutzendenken, das kennen wir ja auch aus anderen Kontexten, nämlich schon in den Chroniken bei der Entdeckung oder Erschließung der Kolonien ist das ja die gleiche Haltung, ne? Und die transportiert sich sozusagen weiter im Laufe der Jahrhunderte und hat insofern, wenn sie in diesen Texten ankommt, auch eine bestimmte Geschichte, die ja immer auch schon geprägt ist von Machtverhältnissen ganz eindeutig und von einem bestimmten soziopolitischen Kontext. Diese Ausbeutung der Natur, wird das noch ausführlicher thematisiert im Roman? Ist das auch so ein, oder aus welcher Perspektive geschieht es, wenn über die Natur gesprochen wird und wie man sie sich nutzbar machen kann?
Genau, einerseits eben in dem Studium der Botanik und da wird immer sehr betont, dass sie eben die Botanik auch kennen müssen, um die Ressourcen gut nutzen zu können. Hier gibt es auch ein Textbeispiel. Tiens, mon petit Henri, voici une occasion doublement favorable pour étudier la botanique. Nous allons sans doute passer ici bien des jours, peut-être des longues années, demandant à la nature seule notre subsistance. Il nous faudra bientôt la connaître à fond, afin d'en pouvoir utiliser fructueusement les ressources. diese Beschreibungen der Flora und Fauna geschieht auch immer mit den lateinischen Begriffen. Also auch der Robin als Vater möchte seine Söhne bilden und bringt auch immer die lateinischen Begriffe mit dazu, was das imperiale Wissen von Europa einfach auch symbolisiert. Denn seine Sorge ist, dass die Söhne im Urwald ungebildet bleiben, und das will er auf alle Fälle verhindern. Mhm. Also hier kommt ganz stark dieses europäische Wissen einfach auch mit hinein. Mhm. Und somit entsteht dieser Gegensatz zwischen Zivilisation, die ganz klar von Europa ausgeht, und der wilden Natur, die mit der Kolonie assoziiert wird. Und dadurch, dass wir uns in einem wilden, abenteuerlichen Handlungsort befinden, wird auch die indigene Bevölkerung vor Ort, also in der Kolonie, als wild und, wie im Text beschrieben wird, eben als sauvage beschrieben, im Gegensatz zum zivilisierten Menschen aus Europa.
Mhm. Also da werden so ganz klare binäre Oppositionen aufgemacht, die mit Wertzuschreibungen verknüpft sind. Jetzt sind die Robinson de la Guyane, gehört ja der Gattung der Robinsonade an. Haben Sie da auch irgendwie was darüber herausgefunden, wie dieses Genre in Verbindung steht mit dem Kolonialdiskurs oder kolonialistischen Diskurs?
Der Text Les Robinson de la Guyane kann eben der Robinsonade zugeordnet werden, sodass der Robinson Crusoe von Daniel Defoe als Hypotext gilt. Und dieses Genre der Robinsonade kennzeichnet natürlich ganz stark dieser Abenteuertopus. Also es werden exotische Welten kreiert, geschaffen, wo sich die Personen, die Protagonisten, in ganz wilde Orte befinden. Und dies erzeugt natürlich zur damaligen Zeit auch gewisse koloniale Weltbilder. Also dass im Hinblick auf die Zielgruppe der Kinder und Jugendlichen ganz klar die Konstruktion der klaren gegensätzlichen Ordnung entsteht zwischen Europa und der Kolonie zum Beispiel.
Ja, spannend. Was mich als Letztes jetzt noch interessieren würde, ist die Tatsache, dass es sich hier ja um ein Kinderbuch handelt. Also man würde vielleicht ja spontan annehmen, wenn es um politische Indoktrinierung geht oder um politische Diskurse geht, dann haben Kinder da nicht viel damit zu tun. Sie haben mir jetzt mit der Masterarbeit aufgezeigt, dass das gar nicht der Fall ist, sondern dass der ganze Text durchwirkt ist von diesem kolonialen Diskurs. Und es ist ja nicht das einzige Kinderbuch um 1900, wo das so ist. Wie kommt das? Oder wie lässt sich's erklären? Oder was sagt das aus über die Gesellschaft der damaligen Zeit?
Ja, es ist spannend, dass eben Kinder- und Jugendliteratur damals natürlich noch einen sehr großen pädagogischen Anspruch auch gehabt hat und eine große Wertevermittlung impliziert hat. Und das sieht man hier eben auch, dass die koloniale Haltung einfach versucht wird, den Kindern und Jugendlichen näher zu bringen und eben auch der Nationalstolz. Und gerade Frankreich als imperiale koloniale Macht wollte natürlich den Nationalstolz an die jüngere Bevölkerung weitergeben. Und somit sind die Kinder und Jugendlichen durch diese ideologische Aufladung der Texte unbewusst indoktriniert worden.
Und damit schon hineinsozialisiert in eine Kultur, in der diese Unterschiede als Realität aufgefasst werden oder als Essenzen aufgefasst werden, ne? Diese Konstruktion der Andersartigkeit.
Genau, ja. Und dahingehend spielt auch eben eine Prägung durch Stereotype eine wesentliche Rolle. Also es wird immer so eine exotische, stereotype Darstellung der Fremden eben konstruiert. Es ist auch eine Identifikation vor allem mit weißen Heldinnen, was eben diese eurozentrische Perspektive verdeutlicht. Und es finden sich ganz klare gut-böse Strukturen, die eben diese kolonialistische Haltung als selbstverständlich und intuitiv richtig darstellt.
Und insofern kann man auch sagen, dass diese Kinderliteratur ja eine sehr wichtige Quelle darstellt, wenn man untersuchen möchte, wie sind koloniale Diskurse gestaltet oder wie transformieren sie sich. Na, das kann dann sehr interessante Einblicke geben und es sind ja Texte, die bislang so gut wie ununtersucht sind. Wie ist es Ihnen da gegangen bei der Recherche zu so einem Thema, wo es wirklich wenig Sekundärliteratur gab?
In der Recherche habe ich mich vorwiegend eben auf die Texte konzentriert und man hat auch ganz wenig nur zu den Autoren finden können, also ganz wenig auch zur Entstehungsgeschichte oder zur Rezeptionsgeschichte der Bücher. Und gerade zu Jeanne Cassin von Perlette habe ich so gut wie nur einen kleinen Abschnitt in einem Buch gefunden, aber ganz wenig einfach. Und das macht eben auch deutlich, dass diese Auseinandersetzung mit der Kinder- und Jugendliteratur im 19. Jahrhundert noch ein sehr wenig beforschtes Themengebiet ist. Mhm. Und dass Kinder- und Jugendliteratur war eben lange ein Medium für die Verfestigung kolonialer Weltbilder. Also man hat es eben gezielt auch dafür eingesetzt. Und heute ist Kinder- und Jugendliteratur natürlich auch zunehmend ein Medium für die kritische Auseinandersetzung und auch ein Bildungsrahmen für eine junge Leserschaft, um sie eben auch für eine globale Gerechtigkeit, für die kulturelle Vielfalt oder eben auch die historische Verantwortung zu sensibilisieren. Und was wieder den Bogen spannt zu der Aktualität des kolonialen Diskurses, dass die Kolonialzeit einfach bis in die Gegenwart nachwirkt.
Mhm. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Vielen Dank, dass Sie uns Einblick gegeben haben in dieses wichtige Thema. Und man hat sicher rausgehört, es gibt einiges zu holen in diesem Bereich und einiges zu erforschen, was wirklich auch eine große gesellschaftliche Relevanz hat, weil dieses Thema der Aufarbeitung der Kolonialvergangenheit eben eins ist, dass das für Frankreich wichtig ist oder dass alles andere als abgeschlossen ist. Ja, also besten Dank nochmal fürs Dabeisein.
Ja, vielen Dank auch von meiner Seite.
Okay, und wir hören uns wieder zur nächsten Folge von Fabulari. Bis dahin, alles Gute.